NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie Kirsten Westhus mit diesen Themen. Keine Basis für Verhandlungen. Hören Sie ein Interview mit Erzbischof Stefan Heese zum Abbruch der Gespräche zur Rettung der katholischen Schulen in Hamburg. Außerdem, wahrer Glaube oder vorgeschobenes Argument, Streit über Flüchtlingstaufen. Die Zivilgesellschaft stärken, 20 Jahre Russlandhilfe der Caritas im Bistum Osnabrück und katholisch in Hannover, eine Ausstellung im Historischen Museum der niedersächsischen Landeshauptstadt. Es hätte eine deutschlandweit einzigartige Kooperation zwischen Kirche und engagierten Bürgerinnen und Bürgern werden können. Die Idee, die von der Schließung bedrohten katholischen Schulen in Hamburg in Kooperation mit einer Genossenschaft weiterzuführen, fand zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer in der Hansestadt, aber wohl nicht in der Verwaltung und in den Gremien der Kirche. Am Donnerstag gab Erzbischof Stefan Heese das endgültige Aus für die weitere Zusammenarbeit bekannt. Jan Ehlert hat vor der Sendung mit dem Erzbischof gesprochen und ihn um die Erläuterung seiner Entscheidung gebeten.
Also ich habe mir den Rat meiner Gremien geholt und von 10 Gremien haben mir 8 von einer Kooperation abgeraten. Das heißt, hier kommt also ein gewisser Konsens in den Gremien zusammen. Der deckt sich mit der Expertise unserer Fachabteilung im Generalvikariat und auch der externen Fachleute. Und da sind wir einhellig zu der Überzeugung gekommen, die Kooperationsbemühungen sind nicht so weit gediehen, dass wir sagen können, wir machen es jetzt gemeinsam. Und deswegen habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass wir keine Kooperation eingehen.
Ausschlaggebend sein, so schreiben Sie vor allem, dass kein überzeugendes Konzept da war, wie denn die Schulen, der Fortgang der Schulen im operativen Bereich, im personellen Bereich fortgesetzt werden solle. Also lag es am Ende an den Finanzen?
Die Finanzen sind ein Grund. Natürlich brauchen wir Geld, um die Schulen zu betreiben. Aber neben den Finanzen ist es die Frage der rechtlichen Ausgestaltung dieser Kooperation. Wer hat welche Kompetenzen? Wie wird das wahrgenommen? Es sind aber auch pädagogische Fragen oder schulorganisatorische Fragen. Welches Konzept legen wir für Schule zugrunde? Wie geht's mit dem Personal? Wir müssen auch an die Mitarbeiter denken. Also sozusagen ein ganzes Konglomerat von Aspekten, die meines Erachtens alle nicht so zufriedenstellend gelöst sind, dass man sagen könnte, wir machten es, sondern eher noch ganz am Anfang stehen bzw. sehr dünn von der Grundlage her sind.
Sie haben in dem Brief, den Sie an die Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulen geschrieben haben, auch noch einmal ausdrücklich für das Engagement gedankt, auch von der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit?
Das ist mir ernst, dass ich mich da bedankt habe, weil ich nach dem 19. Januar sehr froh war, dass diese Initiative sich gebildet hatte. Das konnte ja vorher kein Mensch wissen. Also da steckt hohes Engagement drin, was mir natürlich auch zeigt, wie bedeutsam die Schulen für die Menschen sind und wie sehr sie daran hängen. Und von daher ist mir ein Anliegen, dass wir die Schulen auch weiterbringen, dass wir gut Schule machen und dass wir die Standorte, die wir behalten werden, gut weiterentwickeln und mit aller Kraft nach vorne bringen, um dann noch mehr an Schule möglich zu machen.
Sie haben in Ihrem Schreiben, dem öffentlichen Brief, gesagt, wir müssen an der Verbesserung unserer Kommunikation arbeiten, dass neues Vertrauen wachsen kann. Was genau meinen Sie damit?
Also schon am 19. Januar sind natürlich viele Leute empfindlich getroffen worden durch diese Entscheidungen. Und ich bin mir sicher, dass auch die Entscheidung bei vielen auf Unverständnis und Protest stoßen wird, weil sie natürlich selber betroffen sind. Das will ich gar nicht kleinreden. Und damit ist auch immer ein Stück Vertrauen zerstört und das macht es nicht gerade einfach, wieder zusammenzukommen.
Gibt es doch etwas, wo Sie konkret sagen, da hätte ich mich anders verhalten sollen?
Also ich hätte wahrscheinlich von Anfang an schneller drin sein müssen und drin sein können, um mehr präsent zu sein. Heute bin ich da ganz anders präsent als damals. Wir haben das damals so entschieden, das war nicht unüberlegt, aber im Nachhinein, glaube ich, hätte man es vielleicht auch anders machen können.
Sie schreiben, wichtig sei Ihnen auch, dass Sie als Erzbischof natürlich die Einheit des gesamten Erzbistums im Blick haben müssen, zu dem ja auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehört. Gleichzeitig kündigen Sie weitere schmerzliche Sparrunden an. Wird sich zu sehr hier vielleicht auf Hamburg konzentriert in der Spardebatte?
Ich stelle immer wieder fest, dass die drei Regionen unseres großen Erzbistums, wir sind flächenmäßig das größte auf deutschem Territorium, dass die auch so ein bisschen getrennt voneinander leben. Und ich lege Wert darauf, deutlich zu machen, dass das Erzbistum Hamburg zwar den Bischofssitz in Hamburg hat, aber dass es eben aus 3 Bundesländern besteht, Hamburg, Schleswig-Holstein und dem mecklenburgischen Teil von Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist der weitaus flächenmäßig größere. Und mir ist auch wichtig, deutlich zu machen, dass Kirche natürlich Schule ist. Die Kirche hat sehr früh mit Schule angefangen und hier in Hamburg hat das eine besondere Bedeutung von der Geschichte her und deswegen machen wir auch in Schule weiter und wollen uns ja sogar qualifizieren. Aber es gibt zum Beispiel auch die ganzen vielen Pfarreien und die Orte kirchlichen Lebens, die Gemeinden. Es gibt die Caritas, es gibt die Jugend, es gibt die Bildungshäuser. Also katholisches Leben ist sehr vielgestaltig und sehr bunt. Und meines Erachtens kommt es darauf an, zwischen all diesen lokalen und inhaltlichen Feldern eine gute Balance in diesem großen Erzbistum hinzubekommen.
Und das bedeutet, 21 Schulen in Hamburg zu retten, aber in Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise das Gemeindehaus zu schließen, das ließe sich schwer kommunizieren.
Ja, das lässt sich schwer kommunizieren. Also da muss auch noch viel Verständnis untereinander in diesem Bistum wachsen.
Ein Ausblick vielleicht noch. Sie haben gesagt, für 3 Schulen in Harburg, in Neugraben und in Barmbek gilt ja noch das Moratorium. Können Sie etwas sagen zu dem Stand der Verhandlung? Gibt es da neue Partner, die sich möglicherweise anbieten?
Also wir sind mit Partnern im Gespräch. Ich muss allerdings auch sagen, dass die Verhandlungen mit der Genossenschaftsinitiative in den letzten Wochen und Monaten eigentlich die ganze Kraft gebunden haben, sodass diese Gespräche sehr niederschwellig gelaufen sind. Die müssen wir jetzt nach vorne bringen. Und wir müssen natürlich auch versuchen, Leute zu gewinnen, die bereit sind, sich dafür zu engagieren, nicht zuletzt auch private und öffentliche Hand in finanzieller Hinsicht.
Eine Idee war auch, dass sich möglicherweise andere Bistümer beteiligen könnten, Stichwort Finanzausgleich innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz. Ist das vom Tisch?
Nein, der Finanzausgleich zwischen den einzelnen Diözesen ist nicht vom Tisch. Im Gegenteil, ich habe von Anfang an für dieses Thema geworben und ich bin dankbar, dass durch die Not, die wir haben, das Thema als Thema auf dem Tisch ist. Es muss jetzt weiter entwickelt werden. Das wird aber nicht ganz so einfach sein, weil damit natürlich auch die Vergleichbarkeit zwischen den Diözesen geklärt werden muss. Nach welchen Kriterien legen wir unsere Finanzen offen? Also da hängen viele Fragen dran, die geklärt werden müssen, damit es dann zu irgendeiner Form von Finanzausgleich kommen kann. Aber als Thema ist dieses Thema mittlerweile gesetzt.
Mit dem Hamburger Erzbischof Stefan Heese sprach Jan Ehlert. Das Ende der Kooperation mit der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft bedeutet auch die endgültige Schließung von mindestens 5 katholischen Schulen. Die Enttäuschung auf Seiten der Engagierten, der Elternschaft und der Schülerinnen und Schüler ist groß. Der Schaden für die Kirche sei immens, meint Christian Berntsen, Mitbegründer der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft.
Ich glaube, der Hauptschaden, der eingetreten ist, ist dieser. Die eine Kirche ist als Ort von Hoffnung und Befreiung in dieser Stadt schwerer erkennbar geworden. Leider tritt dieser Schaden nicht nur für Kirche in der katholischen Tradition, sondern für die Kirche insgesamt ein.
Christian Berntsen zum Ende der Kooperation zwischen Erzbistum und Schulgenossenschaft. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft hier im Blickpunkt Diesseits auf NDR Info.
Der Bund erhöht seine jährliche finanzielle Unterstützung für den Zentralrat der Juden um 3 Millionen Euro. Am Freitag unterzeichneten Vertreter des Bundesinnenministeriums und des Zentralrats einen neuen Staatsvertrag. Die Leistungen werden damit von 10 auf 13 Millionen Euro angehoben, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Die Mittel seien vor allem für das Engagement des Zentralrats für Erinnerungsarbeit und Integration und gegen Antisemitismus gedacht. Die Menschenrechtsanwältin und Moscheegründerin Seyran Ateş plant die Gründung eines liberalen Islaminstitutes. Deutschland brauche eine Akademie eines modernen, zeitgemäßen Islams, sagte Ateş dem evangelischen Pressedienst. Das Institut soll nach ihren Vorstellungen aus der von ihr im Juni 2017 gegründeten Ibn Rushd Goethe-Moschee heraus entstehen und liberalen Muslimen eine Plattform bieten. Ateş kritisierte erneut, dass im Beirat des künftigen Zentralinstituts für islamische Theologie an der Berliner Humboldt-Universität nur konservative Islamverbände vertreten sein werden. Viele liberale Muslime seien über diese Einseitigkeit sehr wütend und sehr irritiert, so Ateş. Die katholischen Bistümer Hamburg und Osnabrück wollen protestantischen Ehepartnern im Einzelfall die Teilnahme an der Kommunion erlauben. Sowohl der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode als auch der Hamburger Erzbischof Stefan Heese beziehen sich auf die entsprechende Orientierungshilfe mit Christus gehen. Die Handreichung wurde nicht wie ursprünglich geplant als offizielles Dokument der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht, sondern als Orientierungshilfe für einzelne Bischöfe. Den Ortsbischöfen soll damit weiterhin die Entscheidung über die Zulassung eines nicht-katholischen Ehepartners zur Kommunion obliegen. Zuvor hatte der Vatikan Anfang Juni überraschend die von den deutschen katholischen Bischöfen mehrheitlich beschlossene Handreichung zurückgewiesen.
Soweit die Meldungen. Ist die Konversion eines Flüchtlings zum Christentum ein Grund für Asyl, ja oder nein? Immer häufiger spielt es in den Asylverfahren eine Rolle, dass Flüchtlinge sich taufen lassen. Die Mitarbeiter in den Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sollen überprüfen, ob die Hinwendung eines Flüchtlings zum katholischen oder evangelischen Glauben für sie nachvollziehbar ist oder nicht. Das führt zu Diskussionen mit den Kirchen, denn wer kann schon bewerten, wie ernst es jemand mit seinem Glauben meint? Die Einschätzung der BAMF-Mitarbeiter entscheidet aber letztlich, ob ein Asylantrag angenommen oder abgelehnt wird. In Münster wurde unlängst auf einer Fachtagung von der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche zu diesem Thema diskutiert. Zum aktuellen Stand der Kontroverse ein Beitrag von Alexander Meister.
Jakob stammt aus dem Iran. Gemeinsam mit anderen verteilte er dort Flugblätter mit regimekritischem Inhalt und musste untertauchen.
Und ein Monat verstärker und Papa sucht jemanden und helfen mit einem Passwort, aber das ist nicht original, das ist nicht für uns. Wir kommen nach Türkei und nach Türkei wir kommen nach Deutschland, in Hamburg.
In Deutschland angekommen, prüfte ein Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Jakobs Asylantrag und sprach mit ihm auch über den damals geplanten Eintritt in die evangelische Kirche.
Ja, habe ich gesagt, ich habe starke Glaube Jesus und hat gesagt, welche Kirche gegangen euch? Ich habe gesagt, in Friedenskirche. Und habe ich gesagt, Jesus Christus ist unser Herr, unser Retter und ja, Lichtquelle.
Jakob, wie sich der Iraner seit seiner Taufe in Deutschland nennt, hatte Glück, denn sein Asylantrag wurde auf Anhieb positiv beschieden. Das war 2011. Inzwischen habe sich die Situation bei den Asylanträgen deutlich verändert, beobachtet Günter Oborski von der Iraner Seelsorge der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
In der Vergangenheit habe ich den Eindruck gehabt, die Entscheidungen waren positiver, also für die Betroffenen. Mittlerweile ist es eben so, dass von vielen, wo ich denke, ihr christliches Leben, ihr Zeugnis steht außer Frage und trotzdem werden sie bei der ersten Anhörung abgelehnt.
Noch bis etwa 2015 sei ein positiver Ausgang des Asylverfahrens im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in aller Regel absehbar gewesen, sagt der Pastor, wenn sich ein Flüchtling auf den christlichen Glauben berief und verlässlich am Gemeindeleben teilnahm.
Mittlerweile ist es eben nach meinem persönlichen Eindruck eher ein Lotteriespiel.
Ähnlich sieht es Hans-Jörg Vogt, Bischof und Oberhaupt der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche SELK. Er kritisiert, das BAMF arbeite seit einiger Zeit daran, tausende Ablehnungsbescheide für konvertierte christliche Flüchtlinge auszustellen. Auf Nachfrage will man das im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht bestätigen. Zahlen über konvertierte Flüchtlinge würden nicht erfasst. In einer schriftlichen Stellungnahme der Behörde heißt es:
Im Wesentlichen geht es bei einer Konversion darum, dass der Antragsteller glaubhaft machen muss, dass er seine Konversionsreligion bei Rückkehr in sein Heimatland ausüben wird und dass ihm deswegen dort eine asylrelevante Verfolgung droht. Der Entscheider muss also beurteilen, ob der Glaubenswechsel des Antragstellers aus asyltaktischen Gründen oder aus echter Überzeugung erfolgt ist.
Also alles nur eine Frage echter Religiosität? Eine Handreichung der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, zum Taufbegehren von Asylsuchenden erwähnt, dass es innerhalb der Verfahren mitunter zu regelrechten Glaubensprüfungen kommt. Dies sei aus kirchlicher Sicht zu unterlassen, heißt es dort. Solche amtlichen Glaubenstests lehnt auch Pastor Joachim Deutsch ab. In seiner evangelischen St. Martin-Gemeinde in Hannover-Anderten hat er seit 2015 25 Flüchtlinge getauft. Fast alle kamen aus dem Iran.
Ich verstehe das Interesse des Bundesamtes, eine Ernsthaftigkeit zu überprüfen. Aber nach der Grundrechtslage in Deutschland kann eine staatliche und darf eine staatliche Stelle das nicht. Sonst haben wir Verhältnisse wie im Iran, dass der Staat bestimmt, wer hier rechtgläubig ist und wer nicht.
Jeder Taufanwärter werde in seiner Gemeinde ein Jahr lang vorbereitet, sagt der Theologe. Wie ernst es einem Flüchtling mit dem christlichen Glauben ist, lasse sich aber auch nach dieser verhältnismäßig langen Zeit nicht mit Gewissheit sagen.
Die Bekehrung von Flüchtlingen zum Christentum und ihre Rolle im Asylverfahren, Alexander Meister berichtete. Die Caritas im Bistum Osnabrück gründete im Herbst 1991 eine Beratungsstelle für Aussiedler. Die brachten dort nicht nur ihre eigenen Probleme zur Sprache, sie erzählten auch, wie Verwandte und Freunde unter der schweren Wirtschaftskrise in Russland zu leiden hatten. Trotz Arbeit bekamen damals viele keinen Lohn und wussten nicht, wie sie ihre Familien durchbringen sollten. Zunächst rollten Hilfstransporte von Osnabrück nach Russland, dann knüpfte die Caritas Kontakte zum Bischof im südrussischen Saratow. Das war die Geburtsstunde einer Partnerschaft, deren 20-jähriges Bestehen nun gefeiert wurde. Brigitte Lehnhoff berichtet.
In der Kapelle des Klosters Nette bei Osnabrück ist kein Platz mehr frei. Etwa 200 Menschen feiern die Partnerschaft der Bistümer Osnabrück und St. Clemens im Süden Russlands. Sie wurde zwar nie in eine vertragliche Form gegossen, aber trotzdem oder gerade deswegen steht diese Partnerschaft auf vielen Beinen. Da ist zum Beispiel der kollegiale Austausch zwischen den Mitarbeitern der Caritas. Günther Sandfort, stellvertretender Caritas-Direktor, sagt im Klostergarten nahe dem Festzelt:
Zum Beispiel ist ein Kollege von mir, der für die Suchthilfe zuständig ist, schon vor Ort gewesen und hat dort Schulungen gemacht. Auch umgekehrt ist es aber so, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Russland die Möglichkeit haben, hier bei uns in Deutschland zu hospitieren und von der Fachkompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen zu profitieren.
Das große Schulungsthema der ersten Jahre war häusliche Pflege, ein im russischen Sozialsystem völlig unterentwickelter Bereich. Für die kleine katholische Kirche dort mit weniger als 1% Bevölkerungsanteil ist das bis heute eine große Chance.
Also von uns als Caritas in der Kirche gibt es konkrete Impulse für Russland, eben da, wo grob gesagt Marktlücken bestehen, ganz besonders sogar in der Hauskrankenpflege. Wir können Multiplikatoren ausbilden und die staatlichen Stellen schicken uns ihre Krankenschwestern zur Ausbildung.
Sagt Clemens Pickel, gebürtiger Sachse und seit 1998 Bischof mit Sitz in Saratow. Als Vertreter einer Kirche, die von ausländischer Unterstützung abhängig ist, schätzt er auch die Unterstützung der Klosterbauer. So nennt sich eine Gruppe ehrenamtlicher Senioren, die mit handwerklichem Fachverstand den Gemeinden helfen, ihre Gebäude instand zu halten. Weiteres Standbein der Russlandhilfe im Bistum Osnabrück sind junge Freiwillige wie Johanna aus Melle. Die heute 21-Jährige arbeitete ein Jahr lang bei der Caritas in Sibirien, unter anderem im Kinderclub in Nowosibirsk.
Da sind vor allem Kinder aus den ehemaligen Sowjetstaaten wie Kirgisistan, Usbekistan, die Wirtschaftsflüchtlinge in Russland sind. Da wird es sich um die gekümmert, es wird Russisch beigebracht. Die kommen oft aus Problemfamilien, dort wird ihnen einfach mal zugehört.
Das Bistum Osnabrück ist eine von mehreren katholischen Organisationen, die sich in Russland engagieren. Bis zu 800.000 Euro pro Jahr fließen von Osnabrück aus in soziale Projekte. Das Geld kommt von Stiftungen, dem Deutschen Caritasverband, dem Hilfswerk Renovabis und von privaten Spendern. Die Summe ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Oksana Lebedeva, Caritas-Direktorin im Wolgabistum St. Clemens, sagt dennoch:
Der Caritas-Verband des Bistums Osnabrück ist ein Partner, von dem man nur träumen kann, weil er uns praktisch unterstützt und weil er Kontakte zu Förderern herstellt. Denn für uns ist es aus dieser Entfernung unglaublich schwierig zu erklären, warum Russland immer noch Hilfe braucht.
Diese Frage stellt sich gerade jetzt, während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Mit geschätzten 10 Milliarden Euro Kosten gilt sie als die teuerste der Geschichte. Ottmar Stefan koordiniert in Osnabrück die Russlandhilfe. Er argumentiert, dass weltweit die Kluft zwischen Arm und Reich wachse, in Russland aber besonders. Und dass die beharrliche karitative Arbeit sich langsam auch gesellschaftspolitisch auszahle.
Also wir sehen an allen Ecken und Enden, dass der Staat merkt, dass er alleine die sozialen und die medizinischen Probleme zum Beispiel nicht lösen kann. Und dass er jetzt dabei ist mit eigenen Fonds, zum Beispiel mit dem Präsidentenfonds in Moskau, Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen in Förderprogrammen. Davon profitiert auch die Caritas mittlerweile, weil der Staat merkt und anerkennt, dass Sozialarbeit auch in zivilgesellschaftliche Hände zu legen ist.
20 Jahre Russlandhilfe der Caritas im Bistum Osnabrück. Das war ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff. Vor 300 Jahren wurde in Hannover die Basilika St. Clemens geweiht, die erste neue katholische Kirche nach der Reformation. Bis heute gilt Hannover ja als Hochburg des Protestantismus. Die evangelische Kirche in Deutschland hat ihren Sitz dort und in der Bevölkerung sind die rund 150.000 Katholikinnen und Katholiken deutlich in der Minderheit in der Region. Was heißt es, katholisch in Hannover zu sein? Dieser Frage geht eine Sonderausstellung im Historischen Museum nach. Karin Cionara berichtet.
Für die Katholiken in Hannover war es ein Neustart, als vor 300 Jahren die Basilika St. Clemens eingeweiht wurde. Ein majestätischer Bau im Stil des venezianischen Barock, dessen Kuppel heute das Stadtbild prägt. Auf Initiative des Komponisten und katholischen Kirchenmanns Agostino Stefani fanden die katholischen Christen wieder einen Ort.
Die Kirche steht als erste katholische Kirche nach der Reformation hier in Hannover. Das war damals schon etwas Außergewöhnliches und es ist auch heute so, dass wir als Katholiken natürlich wissen, dass wir hier die kleinere Fraktion sind, aber merken schon, dass wir auch Teil der Stadtentwicklung sind.
Propst Martin Tenge ist Mitglied des Hildesheimer Domkapitels und der Hausherr von St. Clemens. Als Regionaldechant ist er zuständig für rund 153.000 Katholiken in und um Hannover. Eine Minderheit in der Leinestadt.
Katholisch in Hannover mag ja für den einen oder die andere auch ein bisschen befremdlich wirken. Man assoziiert ja eigentlich evangelisch, protestantisch mit unserem Land, mit unserer Stadt. Manche sprechen von der Hauptstadt des Protestantismus wegen der langen protestantischen Tradition. Und doch ist es uns natürlich gerade als Museumsmenschen nicht ganz fremd, das Katholische.
Betont der Direktor des Historischen Museums Thomas Schwark. Die niedersächsische Landeshauptstadt ist der Sitz der evangelischen Kirche in Deutschland EKD und auch Sitz des Landesbischofs der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der bundesweit größten der insgesamt 20 Landeskirchen. In der Ausstellung »Katholisch in Hannover« geht es auch um die gemeinsamen Wurzeln von katholischen und evangelischen Christen.
Deshalb heißt die erste Abteilung in der Ausstellung auch »Alles katholisch« und bezieht sich auf das Mittelalter.
Reliquiare, Monstranzen, Kruzifixe, Messbücher und Kirchenbücher sind hier zu sehen. Ein mobiler Beichtstuhl oder auch Heiligenfiguren. Leihgaben aus den benachbarten Gemeinden, von Ordensgemeinschaften, Bekenntnisschulen und Verbänden wurden im Museum zusammengetragen. Zahlreiche Exponate stammen aus der Basilika St. Clemens. Die katholische Citykirche liegt nur wenige hundert Meter vom historischen Museum entfernt.
Ein Aspekt ist, dass wir eine sehr internationale Kirchengemeinschaft sind. Menschen aus vielen, vielen Ländern kommen hierher. Und wir versuchen immer wieder neu eine weltoffene, stadtoffene Kirche zu sein, wo Menschen willkommen sind, wo wir versuchen, ihnen zu dienen, auch über karitative Möglichkeiten, über Bildungsarbeit, Schulen und Kindertagesstätten. Also katholische Kirche ist nicht nur die Kirche, das Kirchgebäude, sondern eine Vielfalt von Lebenswirklichkeiten.
Propst Martin Tenge verweist auf die gute Nachbarschaft mit der evangelischen Kirche und auf das Gespräch mit anderen Religionen in der offenen Stadtgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Auch das Thema Missbrauch im Bistum Hildesheim wird zumindest am Rande erwähnt.
Die Kirche muss sich eben auch ihren Schwachstellen stellen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und dokumentieren, dass da viele Fragen noch im Raum sind, die auch noch nicht alle beantwortet sind.
Eine Ausstellung also, die zum Dialog auffordert. Großstadtseelsorger Martin Tenge möchte diese Herausforderung annehmen.
Deswegen hoffe ich, dass auch diese Ausstellung viel Anlass ist, zu reden, sich zu informieren, Veranstaltungen zu machen und immer wieder auch nachzubohren. Man muss uns als Kirche auch auf den Zahn fühlen, um dann zu schauen, ja, und wo gehen wir wirklich weiter.
Denn im Museum steht auch eine Box. Hier können die Besucher Zettel mit Fragen an die Kirche einwerfen. Bei einer Podiumsdiskussion im September wollen Propst Tenge und sein Team darauf antworten. Katholisch in Hannover, was bedeutet das für die Zukunft? Schon jetzt musste Museumsmitarbeiterin Katharina Rünger die Box mehrmals leeren.
Es geht vor allen Dingen um Fragen bezüglich der Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Es geht um Fragen zur Ökumene, zum gemeinsamen Abendmahl und natürlich auch die Lebensform des Zölibats beschäftigt viele.
Katholisch in Hannover. Karin Cionara über die Sonderausstellung im Historischen Museum, die noch bis zum 30. September zu sehen ist. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Nachmittag hören Sie in unserer Reihe Forum am Sonntag die Sendung Mahnung von innen über die Macht des menschlichen Gewissens. Um 17.05 Uhr hier auf NDR Info. Im Studio war heute Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.